Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2020, Teil 3 mit Benjamin Fischer, SVP-Präsident vom Kanton Zürich, Micha Lewinsky, Filmregisseur, und dem Balokam, Gründer von Globetrotter. Benjamin Fischer ist also junge Jahr mit 28 Präsident geworden von der SVP im Kanton Zürich, der wichtigste Kantonalpartei. Und ich wollte ihn fragen, wie er überhaupt dazu gekommen ist, als Erster, dass er diesen Job hat so in frühen Jahren bekommen.
Ja, ich bin ein Bauernsohn aus Volkerswil, bin Vater seit einem Jahr und jetzt Präsident von der SVP Zürich.
Genau, aber können Sie noch ein bisschen beschreiben, wie Sie sich als Typ würden ein bisschen vorstellen?
Ja, ich denke, es gibt da verschiedene Seiten. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, bin sehr, sehr früh in die Politik gestiegen, ich bin sehr vielfältig interessiert.
Das klingt alles... Wischiwaschi. Können Sie sich ein bisschen spezifischer sein? Ich meine, als Politiker müssen Sie natürlich dann ein bisschen eben so, ein bisschen irgendwie so Sprüche machen, aber ich will etwas Eigenes wissen. Also beispielsweise eben das mit dem der Vater ist Bauer, oder? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Markenzeichen der alten SVP. Der Blocher war sogar mal Bauernknecht, wie man sagt, bevor er Multimilliardär geworden ist. Das hilft das in der SVP heute noch? In der Zeit der Millionäre und der Goldküste?
Ja, die SVP ist nach wie vor eine bodenständige Partei und wir sind immer noch die Partei der Bauern. Jetzt, mein Vater ist leider verstorben vor zwei Jahren, mein Bruder ist jetzt auf dem Hof. Aber ich denke, bei mir ist das schon auch noch wichtig. Ich meine, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen mit 5 Geschwistern. Wir sind alle im gleichen Zimmer gewesen. Ich sage mal, relativ bescheidenes Verhältnis. Und ich habe auch geschafft auf dem Hof. Das ist bei uns natürlich schon auch normal gewesen, dass die ganze Familie mit anpackt. Und von dem her hat das für mich schon noch eine wichtige Rolle gespielt.
Gut, also Ihre Mutter ist Klavierlehrerin. Das ist so die kulturelle Seite, die sie mitbekommen. Sie heissen Benjamins, vierter von 6 Kindern. Ich glaube, man hat nachher nicht mehr gerechnet, es kommen noch weitere 2, oder? Der Benjamin ist ja meistens der Jüngste.
Ja, es ist der jüngste Sohn Jakob. Aber ich habe dann noch 2 jüngere Schwestern.
Sie haben einen Beruf, sie haben den KV gemacht, haben Betriebsökonomie studiert, sind Militärkarrieristen, Oberleutnant im Moment. Geht es dort noch weiter?
Ja, das wird sich zeigen. Jetzt dann im April der nächste Weg kann. Aber natürlich, man kann nicht alles machen. Das ist ganz
aber,
cool.
Aber immer.
Man kann auf ein paar verschiedene Hochzeiten tanzen, aber sicher nicht auf allen. Man muss das sehr gut koordinieren. Ich finde immer, das sind so einfach ein bisschen die Säulen vom bürgerlichen Leben, wenn man sich auch engagieren will, wenn man das ernst nimmt, dass Beruf, Familie und natürlich auch Militär und Politik, das gehört da so ein bisschen zusammen. Das sind eigentlich so die vier Säulen. Das ist natürlich noch eine traditionelle Sicht, das stimmt. Aber ich denke, das hat die Schweiz schon stark gemacht, weil wir eine lange Phase hatten, wo wir gute, starke Leute hatten, die eben auch die Vernetzungen hatten, aber vor allem auch die Erfahrung. Oder? Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man auch sammelt. Oder?
Genau, aber das ist eben ein bisschen vorbei, weil eben die autoritären Führer von früher, die eben in der Militärzeit, eben in Offizierschulen und so geschult worden sind, sind dann in die Wirtschaft gekommen, die sind nicht mehr gefolgt. Heute sind andere Leute gefolgt, die Leute, die können zusammenarbeiten, partizipativ sind, charismatisch sind, etc. Also da hinken sie noch ein bisschen, glaube ich, am Bild, das man in der Wirtschaft braucht, ein bisschen hinten drin, oder?
Das glaube ich nicht. Also ich habe im Militär sehr gute Führungsschule erlebt, die ist auch sehr modern, die ist auf dem Stand von dem, was man auch im Wirtschaftsstudium in der Führung hat. Ich habe nur profitieren
was?
Von diesen Erfahrungen.
Ja, das Militär ist heisst Achtung steht, oder?
Nein, also,
oder das kann man in der...
Nein, also ich meine, es gibt die Auftragstaktik und die Befehlstaktik, oder? Und die Befehlstaktik, die ist natürlich in einem Ernsteinsatz wichtig, wie in allen Organisationen, die in einem Ernstfall funktionieren. Auch in der Feuerwehr haben wir eine ganz klare Hierarchie. Aber es gibt natürlich eben auch die Auftragstaktik, wo ganz klar man auch Verantwortung abgibt und sagt, eigentlich, was das Ziel ist. Man geht zusammen das Ziel definiert, also auch Zusammenarbeit ist im Militär wichtig. Aber sie haben natürlich schon recht in gewissen Punkten, oder? Ich meine, die Wirtschaft ist internationaler geworden, das ist sicher ein Teil, und gerade so internationale CEOs haben dann in der Regel auch sehr wenig Verständnis, wenn ich jetzt da im Jahr noch 4 Wochen muss ins Militär oder sonst für Milizämter. Aber ich bin halt ein überzeugter Milizler im Militär, aber vor allem auch in der Politik und mache das
aber
mit sehr
viel
Herz.
Aber wie viel Miliz kann man dann machen und gleichzeitig noch einen Beruf haben? Also das ist doch noch die Frage. Sie arbeiten da, wie heisst die Firma, Polygena in Pfäffiken, wie oft sehen Sie die? Und die, wie oft sehen die Sie?
Ja gut, ich habe dort das grosse Glück, dass ich recht flexibel, also viel auch mit Homeoffice kann arbeiten. Also überall, wo ich meinen Laptop
unkontrolliert.
Und mein, ja gut, ich meine, ich habe meine Arbeit, die muss gemacht sein. Und das ist ja auch eigentlich ein Zukunftsmodell. Ich denke, das mit der Anwesenheitszeiten, mit mir und Ausstempeln, das ist auch für die Wirtschaft nicht unbedingt wahnsinnig gut, für die Produktivität. Oder?
Also ich muss sagen, ich habe gesehen, Sie haben Panzer-RS gemacht in Thun, habe ich auch gemacht. Dort habe ich also nicht Führungsprinzipien gelernt. Aber vielleicht ist es in der Zwischenzeit ein bisschen anders.
Haben Sie Offiziersschule gemacht?
Nein,
ja, aber... Ja gut, also die richtig gute Schule in der Armee ist halt schon, wenn man die Offiziersschule macht. Und vielleicht hat es sich ein bisschen verändert. Ich weiß natürlich nicht, wie es zu Ihrer Zeit war.
Gut, was ist denn Ihr Berufsziel?
Ja, schauen Sie, ich habe mir eigentlich nie im Leben so in dem Sinn Ziel gesetzt. Es gibt verschiedene...
Wenn
es
einer
gibt,
mit 16 in den Parteien geht und dort als Karrierist eine Stufe nach der anderen macht und mit 28 Parteipräsident ist von der grössten Kantonspartei, dann kann man doch nicht sagen, das ist alles zufällig passiert.
Nein, zufällig sicher nicht. Aber ich habe mir das nicht so zum Ziel gesetzt, sondern ich habe einfach eine gewisse Überzeugung. Ich will Verantwortung wahrnehmen, ich will mich einbringen, ich glaube auch, dass ich gewisse Fähigkeiten habe und mache das auch. Und alles andere, das ergibt sich dann. Also zwei Beispiele. Ich bin sehr früh Präsident von der SVP in Volkerzil geworden, von der Ortspartei. Das war mehr oder weniger ein Zufall gewesen, weil der damalige Präsident, der ist hervorragend gewesen, ist plötzlich weggezogen. Und dann hat man einen gebraucht, was macht. Dann bei der jungen SVP auch, wo mein Vorgänger Daniel Liebrand nach 2 Jahren bereits relativ unerwartet dort aufgehört hat, dann hat man jemanden gebraucht aus der Parteileitung, der das muss machen. Und dann habe ich mir das überlegen und das war irgendwie möglich gewesen für mich in dieser Situation. Und dann habe ich das jetzt gemacht.
Und das ist jetzt wieder so gewesen, sogar bei der FDP vom Kanton Zürich, hat sich niemand gemeldet. Und wer steht dann an? Der Benjamin Fischer. Und der Benjamin Fischer, Sie sind schon mal bei mir in einer Fernsehsendung und gesagt, das ist jetzt ein Talent. Einer von den wenigen von der SVP, von den Jungen, die das Gefühl haben, das ist ein Polit-Talent. Und jetzt sehen wir schon, wo da die nächste Stufe genommen worden ist. Und in der SVP ist das die Devise, Toni Brunner in seiner Zeit als Parteipräsident, jeden Abend irgendwo bei einer Gründung von einer neuen Ortspartei dabei gewesen. Ueli Maurer, auch das ist die Vorgabe von Christoph Blocher. Und wie sollen Sie das jetzt schaffen?
Ja, das ist nicht nur die Vorgabe von Christoph Blocher, das ist die Erwartung, die unsere Wählerinnen und Wähler uns haben, dass wir uns voll und ganz einsetzen. Und wie ich das schaffen, indem dass ich jetzt die junge SVP abgib, auch das Präsidium von der Ortspartei im Volkes, das ich immer noch habe, jetzt nach 8 Jahren abgib, auch andere Parteifunktionen, die ich innen hatte, im Bezirk und so weiter. Und
das jetzt
konsolidieren, genau. Das heisst, es fragt mich natürlich viel, wie ich den grossen Aufwand kann leisten kann. Ich meine, ich habe natürlich die letzten 4 Jahre schon sehr viel und auch vorher in die Partei, in die Politik investiert und jetzt werde ich Sachen abgeben und werde mich konzentrieren auf das Präsidium.
Ein bisschen konkreter, also Sie machen das ja kostenlos. Es wird dort irgendwie gesagt, der SVP, die Ämter sollen nicht zahlt werden. Mhm. Also Albert Rösch ist auch nicht zahlt worden, hat dafür x andere Ämter gehabt, überall Pöstchen und so weiter, hat sich reingeholt. Also ist es nicht ganz so klar, dass man das aus ideologischen Gründen macht, sondern sich irgendwie dann doch arrangiert. Also, wie tun Sie denn in Prozent jetzt einsetzen für den Job? Sie sind übrigens noch Kantonsrat, das braucht glaube ich auch noch ein paar Stunden und so. Und wie viel für Ihren Beruf?
Ja, also insgesamt ist das Ziel 50-50. Wenn man das offen kann sagen. Ich meine, Kantonsrat
ist... Das heisst, ich arbeite nur noch die Hälfte prüfen.
Ja,
oder geht der Lohn auf die Hälfte runter?
Ja, natürlich, aber der Kantonsrat
und
ist ja...
Und
der Kantonsrat ja ist ja auch... Es, im Moment nicht, der Kantonsrat ist ja eben etwa ein 30% Pensum, oder? Also ich meine eben, mit dem, was ich arbeite und mit dem, was ich auch noch im Kantonsrat, kommt mir noch ein bisschen etwas über, funktioniert das. Und sonst ja, muss halt dann meine Frau auch wieder einen Tag, zwei auch arbeiten. Ich meine, das ist ja wunderbar, dass sie sich entschieden hat, voll für die Familie da zu sein, aber es ist in gewissem Maße ein bisschen Luxus. Und ich meine, wir leben natürlich auch nicht wahnsinnig luxuriös. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht extrem Gedanken über das. Ich denke, das wird sicher möglich sein.
Okay. Sie kommen jetzt ja wieder mal mit so einer Initiative, wie heisst sie? Irgend so einen komischen Namen hat sie.
Also die Begrenzungsinitiative kommt jetzt. Die ist sehr wichtig für das nächste Jahr.
Das ist ein komischer Name, Begrenzungsinitiative.
Ja, doch, das bringt es auf den Punkt. Oder?
Nein,
Begrenzung ist kein Wort.
Nein, ja, man kann sich nichts darunter vorstellen.
Kann man jetzt eine semantische Diskussion führen. Wir haben das Gefühl, Begrenzung ist relativ klar, das versteht jeder. Oder? Ich meine, es geht darum, wir haben im Moment
unbegrenzte
Zuwanderung. Ja, aber es geht einfach darum, dass man kann steuern und somit wieder begrenzen. Oder wir sagen ja nicht null, Grenzen dicht. Oder? Das hat die SVP noch nie gesagt, sondern wir sagen sinnvoll steuern nach unseren Bedürfnissen. Wenn man einen Fachkräftemangel hat in gewissen Bereichen, dann selbstverständlich, wenn man Fachkräfte braucht, ist okay. Aber dann ist eigentlich auch gleich, ob jetzt der Informatiker aus Indien oder aus den USA kommt, warum soll denn der diskriminiert sein gegenüber einem aus dem EU-Raum? Oder?
Gut, aber Tatsache ist jetzt, dass wir die Abstimmung haben und es betrifft ja die EU und dass dann gleichzeitig natürlich unsere Beziehung mit der EU im Eimer ist, dann haben wir keine Bilaterale mehr. Nein, das ist evident. Mhm. Weil Personenfreizügigkeit ist nicht verhandelbar für die EU. Wenn die aufgehoben wird durch die Initiative, dann ist das ganze Thema Rahmenabkommen vom Tisch. Das ist ja euer grosses Thema.
Ja, das wäre gut,
Thema.
Ja. Das wär ja, gut, wenn das ja, Rahmenabkommen vom Tisch wäre.
Genau.
Ja.
Und darum, wenn ihr das vorspringen und sagen, wenn wir Begrenzungsinitiative durchführen, dann müssen wir es andere nicht mehr machen, oder?
Ja gut, ich befürchte, dass wir den Kampf gegen das Rahmenabkommen so oder so müssen führen. Aber es stimmt, die Abstimmung zur Begrenzungsinitiative ist sicher mal ein erster grosser Schritt, weil Personenfreizügigkeit
ist
wirklich der problematische Teil. Nein, der letzte, oder das sind immer so Horrorszenarien und leere Drohungen, wo man da bringt und sagt, oh, wenn ihr jetzt dort irgendetwas ablehnt oder dort etwas rausnehmt, dann geht nachher alles zusammen. Es hat in der EU auch, vor allem in den Ländern, niemand das Interesse, alle Verträge mit der Schweiz aufzuheben, das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Oder es gibt vielleicht gewisse Ideologen in Brüssel, die sagen, ah, wenn ihr jetzt die Personenfreizügigkeit nicht mehr akzeptiert, dann geht alles anders hin. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das Personenfreizügigkeit hat, mit anderen Ländern in dem Sinn, wie das die Schweiz hat, die aber nicht Mitglied ist von der Union.
Oder? Genau, weil wir eben besondere Beziehungen haben. Das heisst, bilaterale Beziehungen. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, da redet der Blocher. Genau so, die gleiche Wortwahl und so. Ich habe das Gefühl, das haben sie wirklich gut intus hineingekriegt, oder?
Ja, vielleicht hat der Herr Blocher auch wirklich sehr viele gescheite Sachen erzählt, oder? Also ich sehe das einfach aus Sicht von meiner Generation. Ich werde gemäß heutiger Gesetzgebung 2056 pensioniert. Mein Sohn wird im durchschnittlichen Lebenserwartungsjahr 2100 noch miterleben, oder? Und ich bin überzeugt, dass die Schweiz ein Zukunftsmodell ist. Die unabhängige, neutrale, selbstbestimmte, demokratische Schweiz ist eben nicht irgendetwas von gestern, wo wir einfach ein bisschen aus Nostalgie nachhängen. Und das ist ein Zukunftsmodell.
Sind wir denn unabhängig heute mit diesen bilateralen Verträgen?
Ja, ich
das
meine...
Ist doch irgendwie
nein,
etwas,
also,
das ist doch
unabhängig
irgendwie...
heisst ja nicht autark. Oder es ist ja völlig klar, aber dass man im Austausch steht mit anderen. Und bilaterale Beziehungen ist das Normalste von der Welt. Das haben wir nicht nur mit der EU, wir haben ja mit verschiedensten Ländern, mit allen Ländern haben wir beste bilaterale Beziehungen auf Zweiseitigkeit, auf Augenhöhe. Das ist richtig.
Es wundert mich... Benjamin Fischer, neuer SVP-Präsident vom Kanton Zürich, Bauernsohn, was Sie dazu sagen, dass Bauern, Sie sagen ja, Bauern, die sind nahe bei der Landwirtschaft und nahe am Boden und so weiter, dass die sich wehren gegen, sagen wir, die Initiative gegen Pestizide, Fungizide etc., die wollen das rausknallen wie bisher. Ist das nicht irgendwie einfach ein falsches Bild, das da präsentiert wird? Weil die Bauern sind Unternehmer, die möglichst einen hohen Ertrag rausholen wollen. Und jetzt gibt es halt Erkenntnisse, die zeigen, dass da zum Teil eben das Grundwasser vergiftet wird und dass man müsste umdenken. Aber in der SVP stellt man sich in diesen Fragen einfach da.
Mein Ziel ist, dass möglichst viel in der Schweiz produziert wird und wir möglichst viel heimische Nahrungsmittelproduktion haben und dass die Landwirtschaft eben nicht einfach so ein bisschen zum Museum verkommt und die Leute aber dann Nahrungsmittel aus dem Ausland beschaffen.
Aber
und da müssen wir der Landwirtschaft Möglichkeiten geben können, zu produzieren in der Schweiz.
Aber die Leute verlangen ja immer mehr auch ökologische Nahrungsmittel etc. Und sind sie nicht einfach stapel begeistert und merken nicht, dass ein neuer Trend da ist und gerade auch ihre Generation will gern, dass eben da das Bio-Wesen gestärkt wird und dass sich die Landwirtschaft auf das ausrichtet. Und ausgerechnet die Bauernpartei, die in dem Sinne reine Wirtschaftspartei ist, wo dass man möglichst einfach die Erkenntnis von den letzten Jahren nicht zur Kenntnis nimmt und auf die Seite schiebt mit irgendwelchen Untergangsszenarien, wie sie es vorher gemacht haben, dann haben wir keine Landwirtschaft mehr.
Nein, das stimmt schlicht und einfach nicht. Unsere Bauern sind sehr innovativ, passen sich an, nehmen die neuesten Erkenntnisse auch immer wahr und nehmen die auch sehr ernst. Aber wenn man sagt, ja, das ist jetzt gerade halt der Trend, also ich meine, dann... Was wirklich der Trend ist, zeigt sich, was im Laden gekauft wird. Und dort sehe ich es also noch nicht. Es gibt also Bioprodukte, die müssen im konventionellen Handel zu günstigen Preisen verkauft werden, weil man nicht alles kann absetzen kann. Das ist die Realität, oder? Gegen aussen irgendwo auf Facebook kommentieren, ah, ich will mehr Landschaftsschutz und mehr Bio. Aber nachher gehen die Leute in den Laden und kaufen dann gleich das billigste Fleisch aus dem EU-Raum, wo sich das Hühnchen vielleicht nicht einmal im Leben einmal um die eigene Achse gedreht hat, oder? Und das ist die Realität. Am Schluss entscheidet der Konsument, oder? Und der Bauer muss auch können, wirtschaftlich können produzieren. Und in der Schweiz einfach nur mal, wir haben extrem hohe Standards, was Umweltschutz und Tierschutz betrifft. Das ist auch gut so.
Das hat man gemeint, aber jetzt merkt man es lange nicht.
Verhältnismäßigkeit einhalten.
Letzter Titel, fast schon prophetisch, für das, was am Schluss stehen soll. Was haben Sie?
Jetzt ist Come Together.
Genau, das wäre doch schön.
Auch für meine Frauen.
We'll be right back.
Der Michael Lewinsky, Sohn vom ebenfalls sehr bekannten Vater Charles Lewinsky, ist Filmregisseur geworden, hat im ersten Halbjahr 2020 einen Film ins Kino gebracht unter dem Titel Moskau. Einfach eine Komödie. Und die Frage ist natürlich mit dem familiären Background, was hast denn du eigentlich wollen werden, Michael?
Wann?
Ja, als Bub.
Als Bub? Ja. Popstar, Radio habe ich super gefunden. Okay. Wir haben viel selber Radio gemacht als Kind.
Aber zum Radio hast du dann irgendwie nie gebracht, oder?
Nein, das ist irgendwie.
Hast du mir vorher gesagt, hättest du dich mal beworben bei Radio 24, aber sei es irgendwie nicht angekommen. Was ich also heute natürlich als ein katastrophales Fehlverhalten von mir oder von meinen Mitarbeitern beurteile.
Du triffst Business-Fehlentscheid. Das wär's. Nein, wir haben dort natürlich einfach, das ist so das gewesen, was wir gespielt haben. Wir haben gespielt Radio machen mit einem Kassettenrekorder und einem Plattenspieler. Aber das Interessante ist ja, dass wir halt einfach durchs Spielen, das ist mir häufig passiert im Leben, ich habe etwas gespielt und dann ist es irgendwie wie plötzlich richtig geworden. Wir haben auch eine Band gehabt. Mit 9 schon haben wir zusammen im Keller mit Heimorgel und Gitarre gespielt. Das war ein Kinderspiel gewesen. Und plötzlich haben wir Auftritte gehabt und plötzlich sind wir wirklich eine Band gewesen, die wirklich rumgetourt ist.
Was ist denn dein grösstes Talent? Was meinst du?
Ich glaube, dass ich Sachen wahrscheinlich dass ich eine Art Neugier habe, Sachen auszuprobieren, die ich eigentlich nicht kann. Und dass ich Sachen nicht ganz so einfach stehen lasse, wie sie mir präsentiert werden, sondern auch so um die Ecke hinten rum.
Aber irgendwie hast du dich ein bisschen entscheiden. Dein Vater, der Charles, hat dann irgendwie entschieden, ich bin Schriftsteller, oder? Wie hat er dann irgendwie das gespiegelt, wo du dann gesagt hast, ich gehe jetzt zum Film, oder? Eben, du hast gesagt, zuerst hast du als Drehbuchautor angefangen. Mhm. Ich glaube, der erste grosse Erfolg war Sternenberg als Drehbuchautor, oder?
Ja, das ist nicht das erste Drehbuch, das ich geschrieben habe, aber erst, wo man vielleicht davon gehört hat, genau. Du, selber, gell, wenn ihn jetzt fragen, müsstest du quasi ihn fragen, aber er hat sich damals sicher gefreut gehabt. Man freut sich eh, wenn Kinder etwas machen, was man selber versteht.
Gut, aber ich meine, jetzt, wenn er eben in seiner kleinen Verwandtenbranche tätig, oder? Roman schreiben und Drehbuch schreiben, das ist nicht so weit entfernt. Wie viel Feedback gibt es da?
Nicht so viel, aber was ich schön finde, ist, dass ich einen Vater habe, wo ich kann etwas zum Beispiel zum Lesen geben kann, wo ein Drehbuch kann lesen kann, weil ein Drehbuch ist nicht etwas, wo man einfach per se kann lesen. Es gibt viele Leute, die meinen, sie können es lesen. Und es ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht eine Form, die gemacht ist, so zum Konsumieren, sondern es ist halt wie eine Art ein Bauplan. Und es braucht dann auch einen anderen Architekt, der einen Bauplan lesen kann. Und das ist schön, dass man das...
Und was kommt dann zurück? Ist er da ein milder, was soll ich sagen, ein Kritiker oder ein scharfer?
Ein liebevoll.
Das ist aber gut,
ja,
oder?
Ja, ist nett.
Also, Moskau einfach hat er toll gefunden.
Hat ihm gefallen. Jetzt ist ja fast jede Frage, wie ich was über ihn. Ich muss ihn dann immer.
Nein, aber was er nicht dir das zurückspielt.
Das müsstest du ja quasi ihn fragen. Aber
nein, das habe ich aber dich gefragt. Was du von ihm zurückgespielt bekommen hast. Weil er hat in der Zeit ganz anders und noch intensiver erlebt als du.
Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, Fische sind jetzt nicht so ein Thema gewesen für ihn. Das hat ihn jetzt, glaube ich, einfach nicht so interessiert. Und, oder ist nicht so sein, sie sagen, er ist ja auch nicht ein hardcore-politischer Agitator gewesen in dieser
Zeit. Ja, hat sich aber ziemlich eingemischt.
Er hat sie ja unterdessen auch einen Fischer, das weiß man ja nicht.
Was ihn aber du hast einen Fischer.
Ich habe einen.
Ja,
also, das ist ja toll, da bin ich auch stolz gewesen, also, muss ich sagen.
Ich habe übrigens auch einen Fischer. Ja, das muss man haben. Aber du hast es als 14-Jähriger hast du einen Fischer geholt. Das musst du kurz erzählen.
Ja, das ist wirklich, also ich meine, erfahren habe ich sie 89, da bin ich 17 gewesen. Und dort hat man ja können fragen, ob man eine hat. Und ich bin natürlich zuerst mal einfach erfreut gewesen, dass ich einen positiven Bescheid bekomme. Weil es ist jetzt ironisch natürlich, weil ich weiss, es ist für viele Leute ist es schlimm gewesen und viele Leute hat es wirklich in die Biografie gepfuscht massiv. Für mich nicht, durch das, dass es einfach 89 rausgekommen ist. Und dann für mich hat es einfach geheissen, super, ich bin genug gefährlich, dass die mich überwacht haben. Das ist natürlich schon mal, das muss man zuerst schaffen mit 17.
Aber wie hast du es geschafft?
Das ist weniger heldenhaft. Ich habe mit 14 einen Vortrag müssen machen in der Schule über die transsibirische Eisenbahn. Und weil das Internet noch nicht erfunden war und weil ich vielleicht ein bisschen faul war, so mit der Bibliothek gegangen, habe ich bei der Sowjetbotschaft angerufen und gefragt, haben sie einen Prospekt? Und Sie haben keinen gehabt, aber irgendein Beamter hat das Telefon mitgelost, hat wahrscheinlich routinemäßig die sowjetische Botschaft überwacht und hat den Fischen
erstellt. Und dort ist eigentlich der Film entstanden, Vladivostok, einfach. Oder?
Genau.
Aber sag mal, was ist eigentlich schwierigst am Film machen in der Schweiz?
Das Drehbuch. Aber das ist überall so. Ja. Also ja, am Schluss scheitern oder am Schluss kämpfe ich immer am meisten mit meinen eigenen Limitierungen. Mit dem, es hat mal jemand gesagt, das habe ich noch interessant gefunden, gesagt, wenn du kreativ bist, dann hast du per se, sagen wir, einen Geschmack, vielleicht sogar einen guten Geschmack. Du weißt, was eigentlich gut ist in dem Bereich, wo du machst. Und du weißt auch intuitiv immer, dass du selber nicht ganz so gut bist. Jeder Autor weiss, wie gut der Dostojewski ist und weiss auch, dass er selber nicht ganz der Dostojewski ist. Mhm. Und dann geht es eigentlich ein Leben lang darum, irgendwie den Gap ein bisschen zu schliessen.
Wer ist denn dein Dostojewski? Wie gut willst du denn du sein?
Ja, wie die Beste, nein, aber ich habe nicht einen Dostojewski.
Aber du sagst Drehbuch schreiben. Wie lange schreibst du denn an einem Drehbuch?
Unterschiedlich. Also das Projekt jetzt da hat 10 Jahre gebraucht. Ich habe das nicht allein geschrieben.
10 Jahre?
Am Schluss haben 2 andere Autoren die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Was heisst, haben sie es dann verbessert oder verschlimmbessert?
Sie haben es neu geschrieben.
Neu geschrieben?
Nein, sie haben es neu geschrieben und ich bin dann am Schluss wieder dazugekommen. Aber es gibt...
Warum witzig? Das war dein Baby, das war deine Idee. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, ich schaffe es nicht, oder was? Oder hat das der Produzent gesagt?
Nein, ich. Nein, aber das habe ich schon häufig gehabt. Das ist, oder? Man weiss immer, man erfährt immer von diesen Projekten, die fertig geworden sind, die dann irgendwo im Kino laufen. Und all die vielen Projekte, die man anfängt, wo man damit kämpft und wo man dann irgendwann wieder auf die Seite legt, von denen gehört man zum Glück nicht.
Wie viel gibt es denn von dir?
Also, in dieser Art? Also mindestens so viel, wie es fertige Filme gibt.
Ja?
Ja. Das ist, ich glaube, das ist normal, das ist auch richtig. Man muss ja nicht alles die Leute mitplagen, dass sie die halb gelungenen Sachen schauen müssen, sondern ich muss das Gefühl haben, in dem Moment, wo ich dann drehe, das ist jetzt wirklich so gut, dass ich es zeigen will.
Aber ist nicht die Hürde der Moment, wenn man es dann eingibt und Fördergelder will und dann kommen die nicht und dass man dann aufgeht?
Hat es auch schon gegeben bei mir, aber jetzt, also in dem Fall ist es so gewesen, dass man wirklich in dem Moment, wo wir das Buch hatten, ist der Film in einem halben Jahr finanziert gewesen und das ist sehr, sehr schnell.
Gut, aber das ist jetzt das grösste Projekt seit langem, oder?
Das ist mein grösstes Projekt, also jetzt rein finanziell ist es das grösste Projekt je.
Was ist denn so teuer? Also ich habe den Film gesehen, also Production Value, was kann teuer sein? Szenen im Schauspielhaus, oder? Also, auf der Bühne, hinter der Bühne, das habe ich gefunden, ist noch ein bisschen aufwendig. Aber der Rest ist relativ, was soll ich sagen, einfach, oder?
Es ist ein bisschen ein Kammerspiel. Gleich ist es ein historischer Film. Auch wenn man sich ungern sich das so vorstellt, dass das 89 historisch ist. Man hat das Gefühl, es war ja eben erst gsi. Ja. Aber wenn man genauer anschaut, hat sich alles verändert. Von den Kostümen, von der, jedes Zigarettenpäckchen im Bild, jeder Lichtschalter. Alles ist anders und muss wieder hergestellt werden.
Man findet das Telefon.
Ja, so, Bürogerät, alles muss man zusammentragen. Jedes Auto, das draussen vorbeifährt, jeder Bus, jede, so. Und das ist, wenn man dann muss, keine Ahnung, 50 Statisten einkleiden, dann wird's kompliziert. Dann muss man die Kostüme irgendwo aus einem Fundus zuerst mal suchen, anprobieren, machen, so. Und es ist ein Film mit, das freut mich eigentlich auch, ein Film mit vielen Schauspielern. Und wenn man eine Szene hat mit vielen Schauspielern drin, dann ist auch das nicht ganz billig, weil das sind einfach viele Leute.
Okay, also wie viel hat er dann gekostet, jetzt, wenn wir schon alles gehört haben, was da alles drin ist?
Ungefähr 3,5 Millionen.
Okay, und das ist mehr als bei anderen Filmen, die du bis jetzt gemacht hast?
Das ist deutlich.
Also gut, du hast dir eine Geschichte ausgedacht, die Fischaffäre. Jetzt muss man also an einer Generation, die vielleicht nicht mehr ganz so taufrisch, sagen, ah, was es ist. Und wieso der Titel Moskau einfach irgendwie auch politische Bedeutung hat oder nur eine politische Bedeutung hat?
Ja, also damals, 89 oder 80 Jahre, hat Moskau einfach, hat die eigentlich geheissen, wenn es dir da nicht passt, dann geh doch auf Moskau.
Als Linke?
Als Linke.
Genau.
Genau. Heute ist es eigentlich andersrum. Heute sind ja eher die Rechten, die finden, der Putin sei super. Eigentlich könnte man es jetzt den Rechten sagen, wenn es dir da nicht gefällt, auf Moskau. Das hat sich irgendwie gekehrt.
Das kommt noch, ja, vielleicht.
Ja, also gut. Da könntest du mal sagen. Du triffst sicher mal jemanden, wo du kannst platzieren.
Genau, Moskau einfach. Bei mir ist der Michael Lewinsky, sein Film heisst Moskau einfach. Und ein Teil von der Kritik war ja, wo du auch gelesen hast, es ist eine Art, eine Kopie von Schweizer machen. Irgendein Polizist muss jemanden überwachen, eine Frau, und verliebt sich in sie. Und dann am Schluss gibt es natürlich, ohne dass man da einen Spoiler macht, ja, gibt es natürlich irgendwie ein Happy End.
Ja gut, es gibt also noch ein paar Liebesfilme, wo es am Schluss ein Happy End gibt.
Aber Polizist, aber, wo sie überwacht.
Ich habe tatsächlich, haben wir uns, wir haben tatsächlich nicht daran gedacht. Und mir ist es aber jetzt beim, wo das nachher bei der Premiere ein, zwei Leute gesagt haben, ist es mir auch klar geworden, warum sie das sagen. Ich glaube, es liegt an dem, dass beide Filme nicht ein Opfer in den Vordergrund stellen, sondern eine Art, also es hat einen Täter in Anführungszeichen, oder damals der, wie beim Schweizermacher, der Einbürgerungskontrolleur-Polizist.
Ja, es ist also der, immerhin, das sind zwei grossartige Schauspieler, das der Emil und der Valo Lyon. Da ist es der Philipp Graber und der Mike Müller, oder? Und damit kann man ja vergleichen, was funktioniert besser. Und ich habe das Gefühl, das ist wie in einem Film, wo man auch in dieser Art vor 30 Jahren hätte können machen.
Aber aus irgendeinem Grund hat keiner gemacht. Also mindestens nicht über
Nein,
das
ich meine
Thema.
Vom Stil her. Nein, vom
ja,
Stil
ich, her. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass ein schnell geschnittener Film moderner ist. Dass ein ich habe gerne old-fashioned Storytelling. Und weißt du, wie es Leute gibt, die ein Leben lang 3,5 Minuten Popsongs schreiben und es wird nicht langweilig. Okay. weil ich finde, das, es ist eine wahnsinnig schwierige Form, eine 90-Minuten-Komödie so zu erzählen, dass es einem wohl ist, dass man unterhalten ist, dass man zufrieden ist und gleich überrascht ab und zu. Und das emotional. Es gibt auch Leute, die sehr berührt sind. Das ist alles rein handwerklich schon mal tatsächlich schwierig und für mich Herausforderung genug. Und ich muss überhaupt nicht probieren, modern zu sein, wenn es sich nicht ergibt.
Das, eben, gut, das habe ich so richtig verstanden. Aber was ich nicht begriffen habe, dann, die Reaktion von denen, die ist irgendwie in der Luft hängen geblieben, oder? Es hat dann keine Folgen gehabt, die Provokation. Die im Schweizer Fernsehen, damals bei Herr und Frau Müller, ein riesen Skandal und das ganze Land darüber. Aber da sitzen so ältere Herren im Tumpfthaus raus, und tun ein bisschen betreten, links und rechts schauen. Und die Geschichte geht an einem anderen Ort weiter.
Das finde ich jetzt nicht, weil es ist ja nicht Geschichte von diesen alten Herren, sondern es ist die Geschichte von ihr und sie geht in dem Moment raus. Sie hat etwas gewagt. Für sie ist jetzt auch, ohne zu viel Spoiler, geht es darum, sich zu entscheiden, soll sie weiter einfach das machen, was ihr gesagt wird, von ihrem Vater, von Regisseuren als Schauspielerin, oder soll sie selber anfangen, ihrem Herz oder ihrem Verstand folgen und das machen, was sie für richtig halten. Und das ist ihre kleine Revolution und das ist für sie befreiend und dann geht die Geschichte mit ihr weiter.
Also ich muss sagen, die Schauspielerleistungen von der Hauptdarsteller finde ich hervorragend. Auch der deutsche Theaterregisseur, also hervorragend, ist auch vom Casting her. Das hat hervorragend funktioniert. Auch die ganze, was soll ich sagen, Backstage im Schauspielhaus-Szene, sehr gut inszeniert, aber auch was auf der Bühne passiert, ist ziemlich aufwendig. Aber auf eine Art und Weise machst du dich auch noch lustig natürlich über Schauspielhaus und über Theater.
Unbedingt.
Oder? Die aufblasenen Kulturtypen, die das Gefühl haben, sie seien so wichtig und so gescheit, dabei ist es sehr oft heisse Luft, oder?
Unbedingt. Also das ist mir auch wichtig, mich nicht einfach nur über die grauen Herren in der Polizei lustig zu machen, sondern auch über die andere Seite. Natürlich sind die linken Kulturleute nicht einfach erhabene, perfekte Wesen.
Sind auch noch korrupt?
Sind auch eitel. Also das habe ich auch lustig gefunden und wichtig gefunden und eben das Glück gehabt, dass die beiden Drehbuchautoren, dass die selber aus dem Theater sind, das sind Burgtheater und auch da Schauspielhaus Zürich, Dramaturg, und die kennen das Theater von innen.
Moskau einfach, man lernt etwas über Schweizer Geschichte, eben ein Kapitel, das vielleicht leicht und schnell vergessen gegangen ist, das aber eine gewisse Relevanz hat. Ein neuer Schweizer Film, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Das ist der Musiktitel, was willst du noch hören?
Das Lied heisst «Schara» von Marc Scheider-Kunst. Das ist eine Band aus Leningrad. Und Leningrad habe ich gesagt.
Ja.
So heisst sie natürlich heute nicht mehr.
Nein, es ist irgendwie Sankt, wie heisst es? Petersburg.
Ja, genau. Siehst, ich bin heute im 89.
Притворилась, сменила голос, и вот он я по пояс голый стою, как в поле Васильковом в пальто. На станции Садовой вокруг меня летают лица, я знаю, почему не спится. Мои мечты уносят птицы и поезда из-за границы. В июле наступит жара, давно
Сменила голос, и вот он я, по пояс голый стою, как в поле Васильковом в пальто. На станции Садовой вокруг меня летают лица, я знаю, почему не птица. Мои мечты носят птицы и поезда из-за границы. В июле наступит жара, давно уже была пора. Совсем ушла моя Марина, и вот он я в плену, в плену танцую всю ночь до утра. Танцую всю ночь до утра. Танцую всю ночь.
Der Walu Kamm ist ganz ein spezieller Mensch. Er ist der, der den Globetrotter, das viertgrößte Reisebüro in der Schweiz, gegründet hat. Ein ganz spezielles Reisebüro, hat visionäre Ideen gehabt und ist selber aber ein zurückhaltender. Und darum habe ich zuerst einmal gesagt, Walu, erzähl mal etwas über dich.
Ich bin ein gesellschaftspolitisch interessierter Mensch und habe schon immer gerne Informationen vermittelt, nützliche und erkenntnisreiche, privat und beruflich. Und bin da Journalist geworden. Und im Bereich weltweit zu reisen, erbringe ich jetzt viele Dienstleistungen mit 16 eigenen Firmen.
Unglaublich.
Wenn ich
unglaublich.
Noch einen dritten Satz.
Hören die dir eigentlich noch?
Ja. Zu 25%.
Gut.
Und
okay.
Im Verwaltungsrat hat man doch noch etwas zu sagen. Wenn ich noch einen dritten Satz anfügen darf, ich schaue das ganze Leben als Bewusstwerdungsprozess an und erlebe das so, mich als winziges Rädchen im Universum, das die Evolution des Bewusstseins voranbringen will, bei mir und in meinem ganzen Umfeld. Und dieser Aspekt, der ist natürlich bis jetzt kaum je zur Sprache gekommen. Aber das ist so ein stiller Hintergrund von meinem Leben. Ich habe gemerkt, dass ich ein Talent zum Schreiben habe und habe dann tatsächlich den Mut gehabt, Essay und Reportage zu schreiben, also über Literatur und Film und nachher auch Reisen. Und habe die den besten Zeitungen vom Land geschickt und alles ist immer gedruckt worden, eins zu eins. Aha. Und das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben, hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich den Mut gehabt, nachher als fast ohne Geld jahrelang um die Welt zu reisen.
Bist denn du ein Hippie gewesen?
Nicht direkt, aber also meine Haare sind auch natürlich einiges länger gewesen als sonst. Und ich bin dann auch auf dem sogenannten Hippie-Trail von Europa auf Indien gereist, für billigste Bahn und Bus und auch vieles per Autostopp über Land. Und,
Afghanistan,
von Istanbul, der Hippie-Trail von Istanbul auf Kathmandu oder auf Goa und alles mitgemacht, ja, Afghanistan und so weiter. Also sehr abenteuerlich. Und dann 8 Monate Asien bis auf Japan und zurück mit der Transsibirischen. Das war ein bisschen der Einstieg gewesen in meine 7 Reisejahre.
7 Reisejahre? Und wie hast du das finanziert? Ich meine, haben wir billig gereist, irgendein paar Franken oder Dollar oder Rubel oder was es da ist, haben wir immer noch gebraucht?
Ich bin ein paar Mal auch wieder zwischendrin in die Schweiz zurückgekommen und habe dann ein bisschen gejobbt und habe aber doch sehr gutes Geld verdient mit meinen Bildreportagen. Ich habe auch fotografiert. Also damals ist Journalismus, also Reporterjournalismus, unheimlich gut zahlt gewesen, muss ich sagen. So Schweizer Illustriert und Dagi-Magi und was da gegeben hat, ja.
Also, und dort dann irgendwann einmal ist der Gedanke gekommen, man könnte das zu einem Geschäft machen, auch im Reisebüro. Und 1976 ist Globetrotter von dir gegründet worden, mit einem ziemlich prägnanten Namen natürlich, der aussagt, was dahinter
ist. Zuerst war ja die Idee gewesen, ein Reiseclub. Das heisst, ich habe einfach gewusst, ich habe jetzt den riesen Rucksack voller Weltwissen zurückgebracht aus fast 100 Ländern, wo ich bereist habe. Das hat mir das Lässigste, hat mich das gedacht, einen Kaffee zu machen, und ich bin dort und ich berate die Globetrotter, die Weltenbummler, und habe ja, von dem geträumt, habe aber noch kein Geld, keine Beziehungen und nichts gehabt, kein Büro. Und dann habe ich aber doch angefangen, mit Dia-Vorträgen. Ich bin von jemandem von der Mikroclub-Schule bearbeitet worden, und dann haben wir uns geeinigt. Da war ein bisschen ein Start in eine neue Karriere. Ich habe es dann selber übernommen, selber veranstaltet, etwa 100 Vorträge in 2 Jahren über meine Weltreise. Aber dann habe ich Adressen gesammelt von diesen Reisefans, weil meistens abends immer zusammengesessen im Restaurant und hat austauscht, Informationen und Geheimtipps und so weiter. Und so ist informell der Globetrotter Club entstanden. Und eigentlich habe ich von dem geträumt. Ich muss zugeben, dass ich dann im Jahr darauf, im 76, habe ich 2 Reisegruppen zusammengestellt aus den Besuchern von meinen Vorträgen. Das ist sehr schnell gegangen, haben sich die gemeldet und haben die als eigene Reiseorganisator und Reiseleiter durch Ladakh geführt. Und habe aber in einem Interview mit dem Dagi im 78 immer noch gesagt, ich will doch ums Himmels Willen kein Reisebüro sein. Der Spruch ist inzwischen ein bisschen legendär geworden, ja. Mhm. Und, aber es ist halt dann doch daraus geworden.
Genau, und zwar eine riesige Sache, immer mehr. Und du hast das, glaube ich, immer noch, was soll ich sagen, auf einfache Art und Weise. Hast auch dann neue Prospekte, neue Kataloge hast dann gestaltet. Ich glaube, zusammen selber mit der Jeanette Engel, die ich kenne, sie hat das Layout gemacht, du hast es geschrieben, hat alles ganz handgestrickt angefangen. Und während vielen Jahren ist das so gegangen, oder?
Ja, allerdings. Ich habe dann im 82, also vorher habe ich ja immer jeden Monat so meine sehr rustikalen Bulletins verschickt an die Reisefans von diesem Club. Und ja, auch mit ein bisschen revolutionären Ideen manchmal drin und so weiter. Und dann ist es doch eine Spur seriöser geworden. Im 82 habe ich das Globetrotter-Magazin gegründet. Und ja, am Anfang hat es ein bisschen handgelismet aussehen und es hat sich dann immer mehr gemusert und entwickelt.
Aber es ist dann ein Business geworden, eine grössere Sache.
Ja,
und,
die Auflage.
Wie schnell ist denn das gewachsen? Nicht nur das Magazin, sondern auch die Anzahl der Reisen, die du angeboten
alles,
hast.
Alles, ja. Ich habe im 82 2 Filialen gemacht, in Bern und Basel. Nachher fast jedes Jahr 1 Filiale mehr in einer neuen Stadt. Und gut, schlussendlich dann sind es 23 Filialen geworden beim Globetrotter Travel Service.
Aber was ich dann gelesen habe über euch beide, vor allem über den André und dich, ihr seid dann amüs wochenlang seid ihr auch selber gegangen, weit rauf in Himalaya, oder sogar mehr, also fast monatelang. Wie haben denn ihr die Firma können leiten, wenn ihr immer so lange weg sind? Wie hat denn das funktioniert, Valo?
Ja, wir haben gute Teams gehabt. Also, ja, es ist offenbar eben doch organisiert worden. Also vom André Lüthi mehr als von mir organisiert. Und ja, ich habe mich immer so.
Aber auch er kam wochenlang weg.
Ja,
mit ihm über seine langen Reisen. Wochenlang
ja, ja.
Ist er,
ja, ja.
Glaube ich, eben ja. In Tibet umgereist und rumgelaufen.
Macht er
und
immer noch.
Ja, eben. Und die Firma läuft dann. Also, die meisten Manager sagen, ich habe ja keine Zeit für meine Hobbys. Aber ihr habt das auf eine optimale Art und Weise können miteinander verbinden. Und die Firma hat
gut
funktioniert.
Ein gutes Kader.
Ja.
gute Kaderleute angestellt und so weiter. Ja, also, wir haben ja dann, eben, es ist ja jetzt eine Globetrotter Group mit 16 Firmen, also 16 eigenständige Firmen.
Wieso brauchen die alles, so viel?
Alles AGs. Ja, weil das sind schon wie alte gesessene Marken gewesen. Und
die haben dazu gekauft noch?
Ja, ein paar selber gegründet, vor allem in der Anfangszeit, ein paar selber gegründet und nachher zugekauft und umgemodelt und so weiter. Und das ist alles auch ja, in den letzten 20 Jahren auch noch, hat auch noch rein mögen.
Jetzt müssen wir über den Tourismus reden. Wir kennen den eben seit vielen, vielen Jahren. Wir sind an die Orte angegangen, die fantastisch gewesen sind. Die Hippies haben immer die schönsten Orte der Welt entdeckt. Bali, Ibiza, Goa, Koh Samui. Du bist, glaube ich, der Erste gewesen, der nach Koh Samui überhaupt kam, 1968. Und nachher sind dann die Reichen gekommen, die anderen, die Massentouristen, und haben das Ganze kaputt gemacht. Ich bin Anfang 70er Jahre, bin ich in Kuta auf Bali, ein wunderschönes Fischerdorf, alles zerstört mittlerweile. Seminyak, Legian, du kennst es sicher auch. Es ist grässlich. Also das, was ihr habt eigentlich der Welt wollen bieten, ist eigentlich im Resultat gewesen, dass er es auch gleichzeitig zerstört hat wollen, oder?
Ja, da könnte man jetzt eben das berühmte Bonmot von Hans-Magnus Senzensberger sagen. Der Tourist zerstört, indem er findet, was er sucht.
Du hast es eben auch vorher schon gesehen, wenn du jetzt heute hier gehst und es vergleichst mit dem Anfang. Wie kommt dir das vor, Walo?
Ja, es macht mich natürlich sehr traurig und melancholisch, aber eben, wir sehen es ja nicht nur im Tourismus, sondern allgemein im Laufe der Welt, in vielen anderen Branchen auch. Einfach Masse, ja, macht dann den Unterschied aus. Also wir sind sehr zufrieden und glücklich gewesen, wo wir in kleinen, bescheidenen Bungalows können sein.
Richtig.
Und so weiter, ja.
Aber wenn man keine Tipps verratet, was ihr ja gemacht habt, oder? Und du hast das ja professionalisiert. Wenn man die verratet, dann macht man das, was man verraten hat, kaputt.
Ja gut, also kein Palten hätte man ja die natürlich niemals können, wenn ich nicht ein paar Leute davon erzählt hat, dann hat es jemand anderes gemacht.
Ja, ja, das ist ja logisch, später, das kann man immer später sagen. Aber man redet ja über das generelle Phänomen.
Globalisierung hätte man niemals können aufhalten oder verhindern. Einfach, wenn es bald 8 Milliarden Menschen gibt, die vernetzt sind, dann gibt es Globalisierung. Das kann man
aber
nicht verhindern.
Wenn man es jetzt vergleicht, also es ist so eine Art Widerspruch, oder? Wenn man verglichen hat, jetzt Bangkok, wo du auch kennst, das ist noch in früheren Zeiten, oder Yangon in Myanmar, in Burma, wo zurückgeblieben ist, und das arme Yangon ist doch viel schöner gewesen als das grässliche Bangkok, oder?
Ja, allerdings. Rings um die Welt, da könnten wir jetzt tausend Beispiele nennen, aber ich fühle mich da nicht etwa jetzt schuldig oder so, sondern wie gesagt, das wäre automatisch gekommen, wo Menschen gemerkt haben, dass man reisen kann. Also das waren ja ein paar Faktoren gewesen, dass dort der Dollar plötzlich runtergesaust ist auf eine Hälfte, auf ein Drittel, auf ein Viertel von seinem vorherigen Wert. Und alle anderen Währungen auf der Welt auch, die an Dollar gekoppelt waren. Plötzlich ist es billig geworden. Dann Flugtickets, damals eben Graumarkt-Tickets, haben es ermöglicht, dass man können fliegen. Jetzt finde ich es natürlich wieder viel zu billig. Das ist ein Blödsinn, was gemacht wurde in den letzten 10, 20 Jahren. Mit der Billigflügerei bin ich völlig dagegen. Und auch die Informationen, und die Leute wissen halt, Reisen gibt einem etwas fürs Leben. Es kann auch
aber welche Form von Reisen? Und da kommen wir vielleicht doch noch gerade auf die aktuelle Situation. Ich glaube,
man stochert im dichten Nebel, niemand kann etwas sagen. Und man rechnet damit, dass die Krise noch 1 bis 2 Jahre weitergeht.
Was bedeutet das jetzt für eure Firma?
Im Outgoing-Tourismus. Ja. Also der Outgoing-Tourismus ist wahrscheinlich die Branche, die am schlimmsten betroffen ist.
Für eine Message würdest du uns noch zum Schluss irgendwie kundtun?
beim Reisen gut, das ist inzwischen schon bei uns altbekannt. Versuchen wir, die Leute dazu zu bewegen, eigentlich weniger zu reisen, aber dafür ein bisschen länger. Das muss ja nicht lange Zeit, jahrelang sein, sondern nur einfach ein bisschen länger und dann nur eins oder zwei Länder zu bereisen und nicht eben rumzuchatten wie wild kreuz und quer oder zum Einkaufen und Partys in Europa rumzuchatten, sondern wirklich weniger reisen, aber dann richtig wollen die Welt entdecken aus Interesse.
Was man jetzt ja nicht kann und was man jetzt nicht mehr kann.
Ja, aber man wird es das nächste Jahr wieder können und übernächstes Jahr, wir müssen jetzt zum Führerschauen.
Was ist der nächste Titel?
Da haben wir, ja, John Lennon, Imagine. Das ist natürlich, der muss sein, der gehört dazu.
Der muss sein, der wenn nicht der Frank Sinatra ist, My Way, dann muss Imagine kommen. Oder Deni Piaf, Je ne regrette rien. Nein, der muss sein. Also komm, wir hören den einfach. Ist ja wunderschön.
Das ist der dritte Teil, Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2020. Der vierte Teil, heute in einer Woche am Mikrofon, verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.